Guten Morgen, es ist schön, euch zu sehen und vor euch zu stehen. Stärker als die Angst, oder darf ich es auch persönlicher formulieren, als deine Angst, meine Angst. Die Technik, ja, kann ich. So, wir schalten um auf den anderen Kanal und ich möchte mit euch über eine Geschichte jetzt oder von einer Geschichte ausgehen, die ihr sicher auch schon oft gelesen habt, wo ihr schon manche Predigt drüber gehört habt. Ich habe auch schon öfter darüber gesprochen, aber jedes Mal sind es doch wieder etwas andere Schwerpunkte auch, die einem dann auch so besonders wichtig werden. Matthäus 14, 22 bis 33. Da heißt es gleich darauf, also nämlich direkt nach der Speisung der 5000, also gleich darauf, unmittelbar danach, drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten. Am Abend war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt, als es von den Wellen hart bedrängt wurde, denn der Wind stand ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm: Herr, wenn du es bist, so heiße mich über das Wasser zu dir kommen. Er sprach: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich, und als er zu sinken begann, schrie er: Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und er sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten: Ja, du bist wirklich Gottes Sohn. Zweimal lesen wir in dieser Geschichte, dass die Angst eskalierte. Das können wir auch gut nachvollziehen. Das erste Mal, wo die ganze Jüngergemeinschaft im Boot zusammen eben in diese Krise gerät, dass die Wellen hochschlagen, der Wind eben so heftig anfängt zu blasen und sie einfach Angst haben, dass sie untergehen könnten. Und das zweite Mal eben ganz parallel geht es jetzt Petrus persönlich so, dass er eben auch zwar positiv aufgebrochen ist, ganz mutig, aber dann eben plötzlich eben auch wieder diese ganzen Gefahren sieht, die um ihn herum sind, und er Angst hat, unterzugehen, und aufschreit, um Hilfe ruft. Angst, ich glaube, wir können das jetzt einen Augenblick ausblenden, ist etwas sehr Kreatürliches. Also nicht nur wir Menschen haben ja dieses Gefühl, sondern das gibt es ja bei allen Lebewesen. Und manchmal ist es doch auch ganz nützlich, ein bisschen Angst zu haben. Oder? Ihr schaut mich jetzt ein bisschen verschreckt an. Also, ich denke, wenn ich vor einer Prüfung stehe, so ein bisschen Angst habe, dass ich eventuell sie nicht schaffen könnte, dann ist es doch vielleicht ein ganz guter Motor, dass ich mir auch einen Tritt gebe und sage: Also jetzt gebe ich mir doch Mühe, dass ich eben diese Prüfung schaffe, und dann ist es doch auch ganz gut, dass ich ein Gefühl dafür habe. Oder wenn wirklich eine große Gefahr da ist, die, wenn ich einfach sage: Ja, hier ist eine vielbefahrene Heidelberger Landstraße, ich renne einfach drüber, gucke nicht nach links und nach rechts, da ist doch so ein bisschen Respekt und auch so ein plötzlicher Schrecken dann auch mal ganz sinnvoll, wenn ich höre, da kommt so ein großer Lastwagen von links oder Carlo von rechts, keine Ahnung. Sorry, du bist immer so ein dankbares Opfer hier vorne. Und dann ist es doch auch gut, und insofern hat, denke ich, auch Das ist eine durchaus eine positive Funktion. Schwierig wird es, wenn die Angst anfängt, uns zu kontrollieren, wenn sie uns in den Griff bekommt, wenn Angst hat ja, kommt ja von dem Wort Enge, wenn unser Fokus immer enger wird und wir eigentlich tatsächlich gar nicht mehr die ganze Wirklichkeit sehen, sondern ja, unsere Wahrnehmung sich sogar verzerrt und ja, wenn die Angst auch dazu führt, dass sie uns vom richtigen Weg abhält. Irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Also wenn die Angst uns quasi beeinflusst. Das sehen wir bei den Jüngern im Boot. Sie erkannten nicht einmal Jesus mehr. Also so sehr kann einem Angst auch unter Umständen die Sinne vernebeln, dass man die Realität gar nicht mehr erkennt. Sie haben ihn nicht erkannt, auch geschrien, das ist ein Gespenst, etwas Gefährliches. Und Petrus, der so gut angefangen hat, wo eigentlich die Sache ja richtig gut lief, was hat ihn bloß geritten? Dass er dann immer mehr eigentlich auf die Probleme geschaut hat und was alles schiefgehen könnte. Und dann hat er sich immer mehr und mehr darin verheddert. Ich kann das gut nachvollziehen, sowas kann passieren. Der Blick wird sozusagen immer mehr auf die Wogen hin und in die Tiefe gezogen. In beiden Fällen lesen wir und erfahren wir allerdings auch, und das ist die gute Nachricht, Gottes Liebe ist stärker. Also Jesus hat jetzt nicht gesagt, okay Jungs, wenn ihr halt so ängstlich seid, dann habt ihr Pech gehabt, sondern er kommt ihnen entgegen. Er spricht ihnen zu, er sagt, ich bin es. Er streckt seine Hand aus und zieht Petrus heraus, er hört. Die gute Nachricht ist, und das ist das Evangelium, Jesus ist Sieger und Jesus ist der Herr. Und er begegnet diesen ängstlichen Menschen immer wieder, offenbart sich und sagt, hallo, fürchtet euch nicht. Denn Jesus hat gesiegt über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Dafür kommen wir jeden Sonntag zusammen, um das uns in Erinnerung zu rufen, uns auf dieses Fundament zu stellen und daraus Mut zu schöpfen. Nach der Kreuzigung waren die Jünger verschreckt hinter verschlossenen Türen, voller Angst. Und er trat mitten unter sie und sagte, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und als sie ihn sahen, da freuten sie sich. Das ist die Ursituation des Evangeliums, der guten Nachricht. Und die Angst verflog und die Freude kam auf. Das Evangelium, die Begegnung mit Gott, die uns freisetzt. Und ihr Lieben, das ist nicht erst im Neuen Bund so, sondern schon auch im Psalm 18, der total eigentlich an diese Begebenheit hier erinnert, da hat David schon genau das Gleiche erfahren. Und nur in Auszügen, Psalm 18, 1 bis 7 und 17 bis 20, von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte, von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Also das spare ich mir und euch. Und er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinem Thron. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Wow, starke Worte, ein starker Psalm, in den wir auch hineingehen können, auch wenn wir das mal so richtig brauchen und sagen, wir stärken uns auch in dieser Gotteserfahrung. Er riss mich heraus, er führte mich hinaus ins Weite. Genau diese Erfahrung durfte ja auch Petrus eben hier machen. Angst kommt von Enge, kann eine Fokussierung sein, die punktuell auch mal hilfreich ist, aber sie kann auch natürlich zu einer Lähmung führen, wenn sie anfängt, uns zu dominieren. Die Begegnung mit Gott, das Hören seines Wortes, dass er uns anspricht, das Aufschauen auf Jesus, das führt uns in die Weite, ins Leben und setzt uns frei. Gottes Liebe ist stärker als unsere Angst, als deine Angst. Das ist die Wahrheit, die wir erfahren dürfen und die wir auch verkünden dürfen. Was ist nun die Alternative zur Dominanz der Angst? Und das heißt es jetzt nicht, da heißt es, die Alternative zur Dominanz der Angst, also zur Herrschaft der Angst, ist jetzt nicht, dass ich sage, ich habe gar keine Angst mehr. Weil wie würdest du das empfinden, wenn jemand sagt, nun hab mal keine Angst mehr. Gewöhn dir die mal ganz schnell ab. Ich bewege mich gar nicht mehr. Okay, geht's wieder? Das funktioniert nicht. Also die Technik offensichtlich. Aber es geht auch nicht, dass wir sagen, wir lassen das mal, weil wir stecken dann immer mehr Energie da rein, das zu unterlassen, dass sie eigentlich immer stärker wird. Die Alternative ist etwas Positives, nämlich das Leben aus dem Glauben. Der Glaube an Jesus, das Vertrauen auf sein Wort, das Vertrauen auf Gott. Und es ist wichtig, auch mal hier genau hinzuschauen, auch in diesen Text. Jesus kritisiert ja nicht, dass seine Jünger Angst bekommen haben, falls ihr euch daran erinnert, sondern er sagt, warum habt ihr solch einen kleinen Glauben? Und das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Angst ist eben etwas zutiefst Kreatürliches. Selbst Jesus hat auch Angst gehabt. Im Garten Gethsemane, wenn wir es jetzt zum Beispiel hier die Geschichte in Matthäus lesen, Matthäus 26, 37 bis 39, da heißt es, er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also dein Wille geschehe. Also Jesus hat diese Angst durchaus empfunden, aber der wichtige Punkt, er ließ sich nicht von ihr beherrschen, sondern er sagte, nicht dieses Gefühl soll mich jetzt dominieren und führen, sondern ich will den Willen Gottes tun. Dein Wille geschehe. Er ließ sich nicht von der Angst leiten. Also so kritisiert er auch hier nicht mit dem kleinen Glauben die Angst, sondern dass die Jünger zugelassen haben, dass die Angst ihren Glauben immer kleiner und kleiner gemacht hat. Stück für Stück kleiner hämmern konnte. Und das, ihr Lieben, muss so nicht sein. Denn der Glaube ist kein Gefühl, so wie es die Angst ein Gefühl ist. Für unseren Glauben können wir auch etwas tun. Woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Das ist ganz elementar, aus dem Zuspruch des Evangeliums. Jesus sagt, ich bin es, sie hören seine Stimme. Wenn wir das Wort Gottes lesen, so wie dem Psalm 18, andere Worte, wenn wir aus es hören, und ich glaube, ihr kennt die Erfahrung auch zum großen Teil, wie dann plötzlich ein neuer Wind anfängt zu wehen. Unser Blick wird geweitet. Und der Glaube kommt auch aus dem Aufblick auf Jesus, aus der Anbetung. Dass wir auf ihn schauen, in sein Angesicht schauen, die Lieder singen, die ihn preisen und erheben. Dass wir bekennen, Jesus ist Sieger. Ich habe es oft so empfunden, wenn wir das aussprechen, dass plötzlich ein ganz anderer Wind anfängt zu wehen. ein anderes Fundament spürbar wird und erfahrbar wird. Jesus ist Sieger. Und wenn wir beten, so wie Jesus es auch getan hat und unsere Hoffnung auf Gott setzen, sagen, Herr, hilf. Mich hat das sehr bewegt auf der Konferenz, auf der einige von uns waren jetzt in Hannover, die Willow-Konferenz, dass Bill Hybels, ein Mann, der gesagt hat, ich habe eigentlich nie große Probleme mit irgendwie Ängstlichkeit gehabt in meinem Leben, dass er in den letzten Jahren plötzlich erfahren hat, dass Ängste ihn irgendwo angefangen haben zu beeinflussen. Und er hat dann sehr persönlich auch erzählt, wie er damit umgegangen ist. Und er hat uns dann erzählt, dass er ein besonderes Lied, das voller Geborgenheit ist und das bedeutet, wo wir uns so richtig bei Gott bergen und unter seinen Schutz stellen, dass er dieses Lied ständig gehört hat. Vor abends, vor dem Schlafengehen, im Auto, auf dem Weg zum Büro. Er ist sozusagen da so richtig reingekrochen und er hat uns allen besonders ans Herz gelegt, dass wir auch auch solche Lieder singen sollen, uns in diese Lobpreis, die Anbetung auch hineinbegeben und dass das tatsächlich auch etwas mit uns macht. Und das hat mich sehr berührt. Wir haben es dann auch dort gesungen. Ich habe es jetzt leider heute Morgen nicht mitbringen können, aber er war so angerührt und das sprang auch, finde ich, auf unsere Versammlung auch über, dass wir mit ihm zusammen gemerkt haben, ja, es ist so gut, auch wenn es dann aufkeimt, sich hineinzugeben, so in diese Geborgenheit dieses Liedes. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch auch solche Bibeltexte oder Lieder hat, die ihm einfach gut tun, wo er Gottes Gegenwart erlebt und dass wir das tatsächlich auch aufsaugen und uns stärken. Das baut unseren Glauben tatsächlich auf. Ja, und außerdem haben wir die Möglichkeit, das ist sehr spannend, uns für einen Weg, klappt alles nicht mehr. Gut.
Also, jetzt geht's besser. Muss ich nicht mehr so laut sprechen. Danke.
Ich finde es auch sehr spannend, dass wir uns entscheiden können für einen Weg des Glaubens. Und das möchte ich mit euch auch, wenn wir nochmal hineinschauen in diese Geschichte, nochmal durchbuchstabieren. Sie besteht ja aus zwei Teilen. Der erste Teil, das ist die Erfahrung der versammelten Bootsbesatzung. Kann man sagen, so die ganze Gemeinde sitzt in einem Boot, bricht auf. Und das zweite ist dann so die individuelle Erfahrung des Petrus, der dann in den Vordergrund tritt. Und da lasst uns jetzt nochmal auf die Details schauen. Da heißt es am Anfang, gleich darauf drängte Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen. Was ich sehe, was bestimmt den Weg der Jünger und wovon lassen sie sich bestimmen? Davon, dass Jesus sie sendet. Der Auftrag Jesu ist sozusagen die erste Priorität. Und das klarzustellen, sagen, okay, jetzt kommt es darauf an, was der Herr mir sagt. Und ich höre nicht auf die anderen Stimmen, auch nicht auf die Stimme der Engel, sondern wenn der Herr mich in die Weite führt, in den Aufbruch, dann gehe ich einfach und lass mich nur davon leiten, auch wenn es eigentlich ungelegen kommt. Weil die Jünger haben ja nun schon einiges erlebt und der Herr sagt aber, Leute, es geht jetzt weiter. Der nächste Schritt ist dran. Dann, Jesus stieg auf einen Berg, um zu beten. Lesen wir. Die Jünger brechen auf. Nun können sie versucht sein zu sagen, naja, jetzt sind wir alleine. Ne, er hat uns allein gelassen und wir müssen uns hier alleine abplagen. Aber welche Botschaft steckt eigentlich drin in dieser Notiz, dass Jesus auf den Berg stieg, um zu beten? Die Botschaft lautet, der Herr hat den Überblick. Er hat auch die Jünger, die schon viele Stadien vom Land entfernt sind, im Blick und er tritt für sie ein. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Es gibt so viele, die sagen, es gibt Leute, die gegen mich sind und mir Sand ins Getriebe streuen, aber Jesus ist für uns. Paulus sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?
Und diese Botschaft, die dürfen wir auch mitnehmen. Wir sind nicht allein. Er hat alles unter Kontrolle. Und die Angst will uns einreden, ah, er ist weit weg. Nein, die Botschaft ist, er sieht dich, er tritt für dich ein. Dann Wellen und Wind bäumen sich auf. Was soll man daraus eigentlich schließen? Ist das ein Zeichen dafür, dass etwas schiefgelaufen ist? Irgendwas läuft nicht, ist nicht in Ordnung. Die Botschaft ist eigentlich eine ganz andere. Wellen und Wind sind hier ein Zeichen für das Aufbäumen der Mächte und Gewalten, die aufgerührt sind in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und Jesus hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass seine Jünger auch in diese Konfrontation hineingesandt werden. Epheser 6, Vers 10 heißt es, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann wird die geistliche Waffenrüstung beschrieben und den Jüngern gesagt, lasst euch nicht zurückdrängen, lasst euch nicht das Feld rauben, sondern geht voran im Namen Jesu. Also die Jünger werden geradezu in die Konfrontation gesandt. Was hat sich Jesus eigentlich dabei gedacht? Was denkt ihr? Ich denke, er hat sich gedacht, meine Jünger, die habe ich ausgestattet mit Vollmacht. Meine Jünger sind nicht allein, ich bin bei ihnen. Und ich sende sie hinein, weil sie von mir die Kraft bekommen haben, um auch in dieser Situation bestehen zu können. Ich habe viel nachgedacht über diese Geschichte in meinem Leben. Die Konfrontation mit dem Wind und den Wellen, das ist kein Missgeschick, sondern das ist tatsächlich auch ein Teil ihrer Bestimmung, weil diese Welt eben noch nicht heil ist, sondern tatsächlich ein Kampfplatz. Aber die Botschaft ist da, ich bin bei euch. Die vierte Nachtwache, das ist so der Augenblick, wo jetzt tatsächlich Jesus erscheint. Es ist die dunkelste Stunde der Nacht, ungefähr ja, zwischen 3 und 6 Uhr. Ich habe mal gelesen, für die Seefahrer, die ja da auch verschiedene Wachen eingeteilt haben, ist das die Hundswache. Ja, weil das halt irgendwie die ungemütlichste Stunde ist. Da fühlt man sich so allein, es ist alles so dunkel, kalt. Aber was ist das für eine Stunde? Wie ist das gemeint? Warum gerade in dieser Stunde, dass Jesus sich offenbart? Es ist die Botschaft darin, hier ist die Schwelle zum neuen Tag. Der neue Tag steht vor der Tür. Und Jesus gehört die Zukunft. Die Nacht vergeht und das neue Licht bricht herein. Die dunkelste Stunde ist auch der Augenblick des Wendepunktes. So sollen wir es erleben. Und hier offenbart sich Gott, der sagt, ich bin es. So wie Jesus hier auftritt, erleben wir Yahweh im Alten Testament, der sich immer wieder seinem Gottvolk vorstellt als der Ich bin, der ich bin. Und so stellt Jesus sich vor und sagt, ich bin es, ich habe Autorität. Das ist so der erste Teil der Geschichte. Nun kommt der zweite Teil, Petrus rückt in den Fokus. Jetzt wird die Sache persönlich. Und ich habe einfach den Eindruck, er hat das alles miterlebt und jetzt setzt er das persönlich für sich um und zieht die Konsequenzen daraus. Ich habe so das Empfinden, dass er die Entscheidung getroffen hat, ich will mich nicht von der Angst leiten lassen, sondern aus dem Glauben leben. Und dann zieht er die Konsequenzen, sehr mutig finde ich, und sagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich, dass ich auf den Wogen, auf dem Wasser zu dir komme. Ziemlicher Hammer. Und Jesus sagt dann schlicht, komm. Und im Vertrauen und im Aufblick auf Jesus und auf sein Wort geht er einfach über die Bordwand und Schritt für Schritt, so K-O-M-M, auf diesen Steinen seines Wortes, geht Petrus auf Jesus zu und hat diese Wogen unter seinen Füßen. Im Vertrauen auf das Wort Gottes, im Aufblick auf Jesus geht er voran. Ich denke, das ist ein Leitbild für Jüngerschaft. so wie uns das Matthäusevangelium es nahebringen will, wie es Jesus uns das nahebringen will. Es ist auch keineswegs abgehoben. Warum nicht? Abgehoben wäre es, wenn du und ich jetzt zu einem Spaziergang auf dem Chiemsee oder auf dem Main aufbrechen würden oder irgendwo meinen, wir müssen das jetzt so ausprobieren. Das wäre abgehoben, weil das war natürlich spezifisch für diese Situation. Aber was durchaus übertragbar ist, ist, dass du und ich sagen können, Herr, ich entscheide mich in meinem persönlichen Leben, in meinen Herausforderungen zu einem Leben aus Glauben. Ich will mich nicht von der Angst leiten lassen. Ich will nicht, dass die Angst mir meinen Glauben immer kleiner und kleiner macht, sondern ich möchte aus dem Vertrauen auf dich heraus vorwärts gehen und aus dem Glauben leben. Herr, ruf mich auf den Wogen meines Lebens, meiner Herausforderungen zu dir. Und das ist ja wahrscheinlich was anderes als der See Genezareth damals oder der Chiemsee oder was auch immer, sondern das sind deine persönlichen Lebensherausforderungen. Und dann bin ich ganz sicher, dass Jesus eine ganz individuelle Antwort für dich hat und individuelle Herausforderungen. Und wo er sagt, okay, dann komm, komm Schritt für Schritt. So habe ich ihn jedenfalls immer erlebt. Und voller Ermutigung. Ja, und dann wird uns berichtet, dass auch bei einem Petrus die Angst wieder mal zugeschlagen hat. Aber im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ändert es jetzt nicht so viel, weil Jesus nimmt das gar nicht so tragisch. Er streckt seine Hand aus, er zieht ihn heraus, stellt ihn wieder auf und sagt, hey, warum hast du jetzt zugelassen, dass dein Glaube wieder so klein wird? Er hat auch nicht gesagt, hab keine Angst mehr, sondern er hat positiv gesagt, schau, dass du mir vertraust, dass du auf mein Wort hörst, dass du in mir bleibst, dass du dich in mir birgst. Und er stellt ihn einfach wieder hin und zeigt ihm, hey, ich bin größer als all das, was dich erschrecken will. Ich sehe da so viel Ermutigung hier in dieser Geschichte und so viel Liebe, die Jesus Petrus und auch seinen Jüngern entgegenbringt. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, wo ich denke, dass es vielleicht auch etwas für unsere Gemeinde bedeutet, diese Geschichte. Denn sie folgt ja unmittelbar auf die Speisung der 5000. Und für einige, die sich vielleicht daran erinnern, haben wir vor einigen Wochen so ein Gottesdienst erlebt, wo wir anhand dieser Geschichte eigentlich tiefer verstanden haben, was es bedeutet, dieser Leitsatz Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Dass es etwas mit diesem Auftrag zu tun hat, den Jesus seinen Jüngern gibt, gebt ihr ihnen zu essen. Das hat sie ja enorm herausgefordert, aber auch eine super Glaubenserfahrung haben sie dabei gemacht. Dass es tatsächlich geht aus der Beziehung zu Gott heraus, wenn sie alles zusammenbringen, dass sie tatsächlich den Menschen zu essen geben können, das Brot des Lebens bringen können. Und das ist ihr Auftrag. Ich denke, das ist auch unser Auftrag, den wir haben. Und wann ist es eigentlich soweit, das umzusetzen? Und ich sehe eigentlich hier diese Dringlichkeit, weil im Prinzip wird man sagen, ja, jetzt lass uns doch mal bitte endlich mal ein bisschen Pause machen und so, ich spüre das auch in mir. Aber Jesus sagt, sofort drängte er sie. Das heißt, das Wort, das Griechische, was hier verwendet wird, heißt sogar, er zwang sie, er nötigte sie, tatsächlich aufzubrechen, ohne Verzug. Es muss vorwärts gehen. Es duldet keinen Aufschub. Es geht darum, jetzt wirklich das Reich Gottes aufzurichten und diesen Auftrag auszuüben. Und dann kommt es eben darauf an, nicht den Glauben immer kleiner werden zu lassen, sondern den Glauben zu stärken. Und nicht mehr immer in die Enge zu gehen, sozusagen zurückzuschauen, sondern in die Weite. So wie es im Psalm 18 auch heißt. Er rettete mich von starken Feinden, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Und der Weg der Nachfolge ist ja immer so ein bisschen ein Auf und Ab, wie das Leben auch. Ihr erlebt das, ich erlebe das. Aber heute wird uns nochmal deutlich gemacht, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir uns tief verankern können in Jesus Christus, in seinem Wort, in der Anbetung, im Gebet, unser Vertrauen wirklich auf ihn setzen. Denn Jesus ist der Sieger. Und ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt einfach nochmal aus Psalm 18 zitieren und dann lasst uns doch einfach so 1, 2, 3 Minuten Stille haben. Gerhard wird es dann beenden und überleiten in die Anbetung. Aber lasst uns bei dieser Stille doch wirklich unseren Blick auf Jesus lenken, von dem es heißt: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren, sie zu bewältigen mich zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Lasst uns einen Augenblick stille sein, auf Jesus schauen, beten, uns darauf verankern. Und dann wollen wir Gott preisen und ihn erheben. Amen.